Mein Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname Episode 42. Vor einiger Zeit hieß es für unseren heutigen Interviewpartner, Abschied zu nehmen von Borussia Mönchengladbach und die Zukunft in Angriff zu nehmen. Zur Einstimmung auf das heutige Interview deshalb von P. Knuckle der Song Looking Forward, wie immer von der Seite www.garageband.com. In 3 Minuten geht's mit dem Interview los. Shame on you. Shame on you. Am 7.11. beim letzten Heimspiel von Borussia gegen den VfB Stuttgart gab es im Fohlenecho etwas zu lesen in der Rubrik Einmal Borussia, immer Borussia, und zwar einen kurzen Artikel über den ehemaligen Borussen Andreas Spann mit der Überschrift 2 Aufstiege in Serie. Heute, knapp 2 Wochen später, haben wir Gelegenheit, Andi Spann in Laupheim zu sprechen. Hallo Andi.
Hi, servus.
Andi, zuletzt hattet ihr einen 2:0 Auswärtssieg in Unterhaching. Dadurch bist du mit deiner Mannschaft, dem 1. FC Heidenheim, auf Platz 15 mit 19 Punkten nach 16 Spieltagen. Wie ist dieses Spiel aus deiner Sicht gelaufen?
Also für uns ist es natürlich sehr gut gelaufen. Wir haben gewonnen. Nur war es ein sehr schweres Spiel. Unterhaching steht sehr gut in der Tabelle, hat eine gute Serie hingelegt und wir waren uns im Klaren, dass das keine leichte Aufgabe ist, aber wir konnten überzeugen durch Kampf und Wille und das Spiel am Ende erfolgreich gewinnen.
Wie würdest du den Sieg insgesamt bewerten jetzt in dieser laufenden Saison nach 16 Spieltagen?
Ja, wenn ich mir nach dem Spiel dann die Tabelle anschaue, und 3 Punkte von unserem Punktekonto abzieht, dann wären wir mit dem Tabellenletzten punktgleich. Von daher immens wichtig, aber wir haben erst, wie gesagt, 16 Spiele und es ist noch ein weiter Weg.
Euer Gegner vor dem Spiel in Unterhaching war Ingolstadt, zu Gast in Heidenheim. Ingolstadt ist der Verein in der dritten Liga mit dem höchsten Etat. Wir konnten gerade nach der Trainerentlassung von Horst Köppel sehen, dass ein Etat alleine noch keinen Erfolg garantiert. Demgegenüber ist Heidenheim der Verein mit dem kleinsten Etat in der dritten Liga. Spielt sich in Heidenheim mit diesem Aufstieg in die dritte Liga neben all den Traditionsvereinen, die sich dort finden und diesen zweiten Mannschaften von irgendwelchen Bundesligisten eine Art Märchen ab?
Es ist einzigartig bisher, aber da steckt viel Arbeit dahinter, viel gute Arbeit. Wir haben das auf jeden Fall verdient, in dieser Liga zu spielen und ich denke, wir haben bisher auch überzeugen können mit guten Leistungen. Bisschen Unerfahrenheit ist in der Mannschaft, aber das können wir kompensieren und da gehen wir die Saison als Team an und gucken, das Bestmögliche zu erreichen da.
Ja, du hast es angesprochen, es steckt viel Arbeit dahinter. 1998 kickte der 1. FC Heidenheim noch in der Landesliga, 2004 kam der Aufstieg in die Oberliga, dann 2008 der Aufstieg in die Regionalliga Süd und jetzt 2009 in die dritte Liga. Wo siehst du die Komponenten hier für diesen steilen Erfolg?
Ja, wie gerade eben gesagt, harte Arbeit, viel Wille und auch einfach das Teamgefüge, der Bezug zur Heimat bei 90% der Spieler, die auch verpflichtet werden. Und das merkt man bei uns. Wir sind da ein geschlossener Haufen, kann man mal sagen.
Wie hoch schätzt du die Chancen auf den Klassenverbleib ein?
Also durch die bisherigen gezeigten Leistungen sehr hoch. Wir wissen, was wir können und wir sind auch fest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen.
Wenn man bei Wikipedia den Artikel über den 1. FC Heidenheim liest, dann steht dort unter der Rubrik bekannte Spieler, stehen dort 4 Namen, unter anderem Andreas Spann, du bist ja ein Spieler, der schon einiges miterlebt hat. Was ist das Besondere an dieser dritten Bundesliga?
Das Niveau ist sehr hoch im Vergleich zur letztjährigen Regionalliga. Es ist die erste Liga, wo man sagen kann, das ist eine Profiliga. Die Fernsehpräsenz ist größer. Das sind eigentlich so die Punkte, die man jetzt vom Unterschied her merkt. Aber sonst glaube ich nicht, dass da viele weiteren Besonderheiten liegen. Fußball ist Fußball.
Lass uns ein bisschen über deinen persönlichen Saisonverlauf reden. Du warst in den ersten Partien Einwechselspieler und hast dann jetzt als Stammspieler in den 16 Saisonspielen bereits 6 Tore geschossen. Wie bewertest du diesen Saisonverlauf für dich persönlich?
Wie erwähnt, war ich erstmal Ersatzspieler. Das lag ein bisschen daran, dass ich einfach nur nicht fit war durch eine Erkrankung. Dann habe ich mich da reingebissen, habe gleich überzeugen können eigentlich, als der Trainer mir das Vertrauen gegeben hat. Bisher kann man schon sagen, dass ich zufrieden bin mit mir, wobei ich schon insgesamt gerne mehr Punkte hätte, was das Team betrifft. Das ist eigentlich so mein Resümee bis jetzt.
Ist es für dich sportlich mit diesen Torerfolgen bisher die erfolgreichste Saison?
Ja, kann man definitiv so sagen. Was mein Problem, wenn man jetzt Tore anspricht, immer war, ich war immer eigentlich der Spieler in der Mannschaft, der leicht zu verschieben war, weil ich recht gut mehrere Positionen spielen kann. Aber von der Natur her würde ich schon sagen, dass ich Stürmer bin. Und jetzt ist es einfach dieses Jahr so, dass ich konstant im Sturm spiele und das kommt mir einfach zugute.
Du sammelst nicht nur Tore, sondern wenn man sich die Spielberichte anguckt, hast du als Stürmer in dieser Saison auch schon 3 gelbe Karten gesehen. Was sagt uns das über den Spielertypen Andreas Spann?
Auch gelbe Karten kommen immer mal wieder vor, vor allem wenn die Spiele knapp verlaufen. Und das hat einfach damit zu tun, dass man voll in seinem Element ist und einfach von der ersten bis zur 90. Minute Gas gibt. Da kommt es einfach vor, ganz normal.
Du trägst beim 1. FC Heidenheim die Rückennummer 21. Vorher hast du mal die 45 gehabt, die 20, die 18, dann die 10. Viele Fußballer haben konkrete Vorstellungen von ihrer Nummer. Warum wechselt das bei dir so häufig?
Also man kann eigentlich sagen, dass von den ganzen Nummern, die wir gerade aufgezählt haben, ich mir keine einzige selber ausgesucht habe. Und von daher, da habe ich keinen großen Wert darauf. Da lege ich keinen großen Wert drauf und ich fühle mich jetzt mit der 21 ganz gut und ich denke mal, die nimmt mir hier keiner weg. Von daher, das ist ganz okay.
Wenn es am Ende 21 Saisontore wären, wäre es ja auch okay, oder?
Wenn man so einen Bezug herstellen kann, dann wäre ich sehr damit zufrieden.
Gut, lass uns über die Vergangenheit sprechen. Welche Erinnerungen hast du an den 19. April 2003?
Ja, wenn man mich schon so fragt, also das war mit Sicherheit mein Bundesligaspiel in Cottbus mit einer der schönsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Fußballerleben gesammelt habe und keine schlechte Erfahrung.
Ja, es war in der Tat das 1:1 in Cottbus. Du hast bis zur 59. Minute gespielt. Dann kam Morten Skubo für Spann. Und in der 82. Minute hat dann Pletsch auf Vorlage von Keteler den Ausgleich geschossen. Wie hast du damals diesen Ausgleich miterlebt?
Man erlebt einen Ausgleich in den späten Minuten immer euphorisch. Was noch mehr halt zum Tragen kam, war die Situation. Wir haben gegen den Abstieg gespielt. Der Trainer steht unter Druck, der ganze Verein steht unter Druck und das war natürlich von der ganzen Mannschaft her sehr, sehr euphorisch. Ich war mehr als glücklich darüber.
Ja, lass uns mal auf die damalige Mannschaftsausstellung schauen. Das war Jörg Stiel, Sladan Aschanin, Daniel Felgenhauer, Bernd Korzinetz, Marcelo Pletsch, Jeff Strasser, Igor Demo, Per Kluge, Ivo Uhlich, Michael Fossell und Andreas Spann. Wie warst du damals in diese Mannschaft eingebunden?
Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube es waren schon 4-5 Wochen mittrainiert, regelmäßig bei den Profis, was heißt regelmäßig schon fest. Und eine Woche zuvor hatten oder 2 Wochen zuvor hatten wir das Auswärtsspiel in 60 München. Da hat mich der Ewald Lien schon mitgenommen, um einfach mal reinzuschnuppern und zu sehen, wie läuft das Ganze ab. Da hat der Ewald Lien mich Stück für Stück hingeführt und da war ich auch gut eingebunden, auch von den Spielern her, Mitspielern.
Welchen Kontakt hast du heute noch zu diesen Spielern von Borussia?
Also direkten Kontakt habe ich eigentlich nicht. Wenn man sich sieht, freut man sich mal wiederzusehen. Michael Fossell habe ich gesehen beim Freundschaftsspiel gegen Birmingham City vor 2 Jahren. Und also direkten Kontakt eigentlich weniger.
Immerhin 5 Jahre von 2002 bis 2007 hast du bei Borussia Mönchengladbach verbracht und dort vermutlich manche Höhe, manches Tief erlebt. Was hast du denn an Positivem aus dieser Zeit mitgenommen?
Also ich glaube, ich habe jedes Hoch und jedes Tief im Nachhinein als positiv mitgenommen. Ich zähle die komplette Zeit in Mönchengladbach, die 7 Jahre, als positiv, als Lebenserfahrung, als Erfahrung im Fußball. Das muss man einfach durchgehen, jedes Hoch, jedes Tief. Und da habe ich, wie gesagt, viel erlebt und habe auch hart zu kämpfen gehabt mit meinen Situationen. Aber ich glaube, es hat mich weitergebracht.
Was waren Tiefpunkte?
Der größte Schlag, den ich quasi bekommen oder erlebt habe, war, als Holger Fach Trainer wurde und mich mit Peter van Hout zur zweiten Mannschaft geschickt hat und ich gerade mal 19 Jahre alt war, weg von zu Hause. Da habe ich mich natürlich erstmal im Stich gelassen gefühlt. Ein bisschen vom Verein, aber vor allem dann halt auch vom Trainer. Und daran habe ich eine Weile zu knabbern gehabt. Jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, war es mir auch eine Lehre und eine Erfahrung einfach.
Ich habe neulich Sascha Rösler mal gefragt, wie er erfahren hat, damals von Hans Meyer, dass er jetzt nicht mehr spielt und nicht mehr mit ihm geplant wird. Wie war das dann damals bei Holger Fach? Wie sind die Informationen geflossen?
Konkret war es in der Mannschaftssitzung ganz normal. Ich kann ein bisschen verstehen, dass die Situation nicht einfach war. Da wurde der Ewald Lien entlassen. Es war wieder eine prekäre Situation. Der Verein hat sich mehr erhofft, erwünscht. Und er hat für sich einfach entschieden, dass er die und die Entscheidung treffen muss. Die wurde mir dann mitgeteilt und damit muss man dann auch zurechtkommen.
Du hast eben gesagt, 7 Jahre hast du in Mönchengladbach verbracht. Hast du noch private Kontakte zu den Leuten, bei denen du damals gewohnt hast? Wie war das im Fohlenstall oder?
Ja, also den Fohlenstall, den gibt's ja nicht mehr. Aber ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Wir haben da viel durchgemacht. Vom Kontakt her, ich habe von 16 Jahren bis zu meinem 23. Lebensjahr da gelebt. Und das ist eine prägende Zeit. Man macht seinen Führerschein, man macht einen Zivildienst. Und da hat man schon eine schöne Zeit durchlebt. Und ich habe aber auch viele private Kontakte noch nach Mönchengladbach. Und wenn ich die Zeit finde, dann nutze ich die und fahre auch wieder hoch.
Wie verfolgst du denn heute noch das Geschehen um deinen alten Verein herum?
Ich verfolge das eigentlich sehr konkret, weil vor allem mit dem Tobias Lewels ein guter Kumpel von mir da noch spielt, sogar eine wichtige Rolle spielt. Und ich verfolge das eigentlich nicht tagtäglich, aber wöchentlich mindestens die Ergebnisse. Und ich schaue auch regelmäßig auf die Internetseiten, ganz klar.
Gehen wir mal zurück zum Kinder- und Jugendfußballer Andreas Spann. Wie sah denn dein Fußballerleben bis 1999 bis zur C-Jugend aus?
Zu dem Zeitpunkt habe ich beim SSV Ulm gespielt. Da hatten wir eine super Truppe, waren sehr, sehr erfolgreich in der Jugend. Daran habe ich sehr gute Erinnerungen. Ich spiele jetzt auch in Heidenheim wieder mit Alpo Bakcici zusammen. Der wird jetzt nicht jedem was sagen, aber das war auch eine große Freude, den wiederzutreffen. Und ich habe einfach sehr, sehr gute Erinnerungen hier an meine Heimat und an mein Jugendfußball-Dasein. Das war eigentlich die schönste Zeit und leichteste Zeit.
Gab es in der Zeit auch was anderes als Fußball?
Ja, ich habe versucht, meinen Schulabschluss so gut wie möglich zu machen, aber eigentlich muss ich mit Nein antworten.
Wie erfolgreich warst du in der Schule?
Ich habe meinen Abschluss gemacht.
Im Jahr 1999, mit 15 Jahren, hattest du, kann man nachlesen, ein Probetraining bei Manchester United. Wie sah deine Gefühlswelt an diesem Tag des Probetrainings aus?
Also es war nicht nur ein Tag, es war eine ganze Woche, an dem wir auch ein Freundschaftsspiel gegen Liverpool bestritten haben mit der Jugendmannschaft. Und also ich war, glaube ich, mit einer der glücklichsten Menschen, die gerade am Fußballspielen waren.
Erzähl mal ein bisschen mehr, wie hat man sich so ein Probetraining oder so eine Probewoche vorzustellen?
Also es ging eigentlich vorher ja schon los. Wir hatten mit dem DFB, mit der Jugendnationalmannschaft, ein Turnier in Portugal. Da sind natürlich immer Sichter und Scouts unterwegs und anscheinend bin ich positiv aufgefallen. Hab dann 3-4 Tage später, als ich wieder zu Hause war, einen Anruf bekommen von dem zuständigen Scouter, der in Deutschland arbeitet. Der hat mir mitgeteilt, dass ich doch gern gesehen werden wollen würde in Manchester. Wann wäre es mir denn recht? Und dann habe ich eigentlich gedacht, soll ich jetzt direkt auflegen oder soll ich noch kurz fragen, ob es ernst meint? Und dann hat er gesagt, er ruft in 5 Minuten nochmal an. Ich soll mal bitte kurz meinem Vater davon erzählen. Und ja, dann war das echt ernst. Und wir sind dann dazu gekommen, einen Termin zu finden und ich bin nach England geflogen.
Wie läuft das dann ab? Gibt es da eine Trainingsgruppe von Probespielern oder trainiert man da mit den entsprechenden Mannschaften mit?
Also an dem Zeitpunkt war es dann so, dass noch ein Spieler aus Dänemark, auch von seiner Jugendnationalmannschaft, dazu eingeladen wurde. Das war dann der gleiche Zeitpunkt und wir haben dann da mit der B-Jugend trainiert. Dann haben wir noch ein Trainingsspiel gegen die A-Jugend gemacht und also wir haben da mit der Jugendmannschaft trainiert.
Du bist, wie wir wissen, nicht zum Man U gegangen. Wie erfährt man denn dann nach so einem Probetraining, nach so einer Probezeit von seinem Abschneiden?
Also der Abschluss war eigentlich der Besuch beim Spiel Manchester gegen West Ham United. Und da hat man sich dann nochmal zusammengesetzt und dann wurde mir einfach gesagt, dass sie der Meinung sind, dass ich vom Jahrgang her ein bisschen älter bin wie der andere. Und sie würden den anderen gern verpflichten. Bei mir sehen sie ein zu großes Risiko, was den Aufwand angeht. Und so war die Begründung und dann war die Sache besprochen.
Du warst damals 15 Jahre alt. Was hat das für dich bedeutet?
Es war eine Besonderheit. Ich saß mit David Beckham am Mittagstisch und ich weiß nicht, wie viele Leute davon erzählen können. Also es war richtig was Besonderes einfach.
Ja, du hast es schon angesprochen, du bist ja auch als U19-Nationalspieler tätig gewesen. Was kannst du uns über diese Zeit als U19-Nationalspieler erzählen?
Also das war nicht nur U19, ich habe eigentlich von der U15 an komplett alle Jugendmannschaften da durchgemacht. Ich glaube, kann mein Jugend-Nationalspielkonto fast auf 50 schrauben. Und das waren immer tolle Sachen. Man konnte sich mit guten Gegnern messen und man war ein bisschen im Blickpunkt und das ist einfach dann immer eine kleine Bestätigung für gute Leistungen gewesen und das war super Erinnerungen.
Ja, aus deinen Erfahrungen heraus, welche Ratschläge kannst du Nachwuchsspielern erteilen, die den ähnlichen Weg wie du beschreiten wollen?
Also Ratschläge ist immer schwer zu sagen. Man muss grundsätzlich, das wird jeder sagen, an sich arbeiten. Man muss aufnehmen, wenn erfahrenere oder Trainer einem was sagen sollen oder Ratschläge geben wollen. Da muss man aufnahmefähig sein und man kann ganz, ganz viel erreichen durch seine Einstellung zu dem Sport, der hoffentlich dann zum Beruf wird. Und das wünscht man jedem.
Wie ist dann damals dein Wechsel nach Mönchengladbach gelaufen?
Ja, eigentlich habe ich schon in Schalke fast unterschrieben, nur kam mir im letzten Moment dann das Gefühl, dass es in Schalke eine Abwicklung war wie bei jedem anderen Spieler und der Dirk Heine damals, der A-Jugendtrainer war, der hat sich richtig um mich bemüht und dann habe ich vom einen auf den anderen Tag in Schalke abgesagt und habe gesagt, ich würde sehr gerne nach Mönchengladbach wechseln und danach habe ich es dann auch mal meinem Vater erzählt.
Ja, du bist jetzt 25 Jahre alt, im besten Fußballalter, glaube ich, sagt man. Was für sportliche Ziele setzt du dir denn zurzeit?
Ja, hauptsächlich ist das sportliche Ziel natürlich der Klassenerhalt mit Heidenheim. Das ist eine tolle Sache für uns. Für mich persönlich natürlich eine sehr erfolgreiche Saison, weil wenn ich erfolgreich spielen kann, spielen wir als Team erfolgreich oder andersrum, wäre es, glaube ich, fast besser gesagt. Und das ist eigentlich mein Hauptziel.
Was möchtest du fußballerisch an dir noch verbessern?
Also zu verbessern gibt es immer was. Ob es vielleicht Kopfballspiel ist, das schwache Bein ist immer zu verbessern. Ich will einfach jedes Spiel gewinnen und dafür muss ich alles tun. Und durch mehr Spiele verbessere ich mich einfach.
Mit 25, ich will jetzt nicht, dass du den Blues kriegst, aber mit 25 wirst du vielleicht schon an eine Zeit nach dem Fußball denken. Was sind die Vorstellungen vom zukünftigen Leben des Andi Spann, die du hast?
Ja, das sollte man wirklich früh genug anfangen, sich Gedanken zu machen. Ich habe Sportmanagement, ein Fernstudium schon absolviert. Bin jetzt noch auf einer anderen Ebene dabei, mich zu informieren und zu machen. Ich hoffe, dass ich noch möglichst lang Fußball spiele. Aber ich mache mir jetzt schon auch ernsthaft Gedanken darüber. Aber mal schauen, was die Zeit bringt. Der Fußball ist doch mein Leben eigentlich noch.
Was denkst du? Heidenheim spielt jetzt in der dritten Liga. Geht's mit dir persönlich in die zweite, in die erste Liga vielleicht noch?
Man sagt niemals nie und wie gesagt, ich spiele mein Leben gern Fußball und es ist immer ein Traum, möglichst hoch Fußball zu spielen. Man kann nicht sagen, was kommt. Wenn ich Gas gebe, wenn ich erfolgreich bin, dann kann es natürlich sein, dass da vielleicht die ein oder andere Anfrage vielleicht kommt, aber da mache ich mir eigentlich gar keinen großen Kopf, weil das könnte nur beeinflussen auf meine hoffentlich guten Leistungen.
Wir haben heute den 18. November 2009. Heute Abend gibt es ein Testspiel von Deutschland gegen die Elfenbeinküste vor der WM 2010 in Gelsenkirchen. Und dieses Testspiel wird ganz im Zeichen des Freitods von Robert Enke stehen. Wie bist du mit diesem Selbstmord persönlich umgegangen?
Also als ich das erfahren hatte, konnte ich es erst gar nicht glauben oder was heißt nicht glauben, ich wollte es nicht glauben. Die erste Frage ist natürlich, warum macht jemand das? Warum muss jemand seiner Meinung nach diesen Schritt machen? Und da hat man dann natürlich auch mannschaftsintern bei uns, haben wir mal darüber gesprochen und ich glaube, von vielen die Meinung war, dass man einfach nicht den Fußball als sein wichtigstes Element sehen sollte oder sich zu sehr davon psychisch auch beeinflussen lassen sollte, sondern offen sein mit seinen Mitmenschen und man sollte über alles sprechen. Das ist eigentlich das, was ich da rausnehme, weil wenn man mit möglichst vielen Leuten spricht, dann kann man auch seine Meinung oder sein Befinden dadurch vielleicht ändern lassen. Und vielleicht hat er damit leider ein Problem gehabt, dass er zu sehr in sich gekehrt war und versucht hat, alleine damit klarzukommen. Und es ist sehr, sehr traurig.
Eine große Diskussion im Zuge dieses Falles betrifft ja nun den Leistungsdruck, auch im Fußball. Viele denken, ja gut, vielleicht ist Robert Enke am Leistungsdruck auch zerschellt irgendwo. Sein Vater hat schon gesagt, er hat oft schon in frühen Jahren auch so ein Selbstbild gehabt, sich unter Druck gesetzt, konnte vielleicht seinen eigenen Ansprüchen nicht genügen. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung? Wie ist dieses Problem des Leistungsdrucks zu bewerten?
Also Leistungsdruck, den sollte man sich meistens schon selbst auch auflegen, damit man immer einen Schritt weitergehen kann. Von Vereinssicht ist der Druck natürlich auch da. Es geht in unserer Spielklasse bei vielen Vereinen sogar um die Existenz, wenn man die Klasse nicht halten sollte. Und es gibt schon einen gewissen Druck. Es kommt nur dann finde ich immer darauf an, wie man damit selber umgeht. Ich bin jetzt eigentlich mehr der Typ, dass ich sage, ich muss Spaß daran haben. Und da muss ich den Druck einfach ablegen und dann habe ich Spaß am Spiel. Und wenn ich den Spaß habe, dann kann ich auch meine beste Leistung bringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer daran denkt, das ist ein Spiel, das Spaß machen sollte. Und danach kommt der Gedanke an Existenzen. Und dann kann man das vielleicht ein bisschen vermeiden, in so eine Schiene oder Richtung zu kommen.
Ein Element dieses Podcasts, den wir gerade hier hören, des Dream Team Pod, ist, dass es natürlich auch immer Musik gibt. Meine Frage an dich, was hörst du für Musik?
Also ich höre zur Motivation höre ich viel Rock, Klassiker, die motivieren. Ich höre privat gerne House-Musik. Also ich bin da ein sehr, sehr offener Typ. Aber Musik spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle bei mir. Ich bin verantwortlich in der Mannschaft für die Musik und ich höre sehr, sehr gern Musik.
In dem heutigen Musiktipp wird es um einen Andy gehen, der motorisiert durch die Gegend fährt. Meine Frage an dich, bist du früher Vespa gefahren?
Nee, nichts Sondersgleichen. Ich bin mit dem Fahrrad durch Gladbach gefahren.
Und wie ist dein Verhältnis zu Autos?
Ich fahre natürlich Auto, ich brauche ein Auto, ich habe 70 Kilometer bis zum Training. Ist ein Nutzfahrzeug, einfach ein Mittel, das ich brauche, um an mein Ziel zu kommen. Nichts Besonderes.
Andi, ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken und wünsche dir sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, dass wir uns hier treffen konnten heute.
Tja, dann wollen wir mal annehmen, dass Andi Spann auf seinem Fahrrad genauso cool aussah und tat wie der Andy, der hier auf seiner Vespa besungen wird, von der Band Falling Too Closely. Auch dieser Song wurde der Plattform www.garageband.com entnommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dream Team Pod.
That's all so neat. Who's that guy who's flying past us wearing spiffy pilot's glasses? He's the coolest guy in town. On his bike he gets around. We know his scooter is the best. It's Andy and his Vespa. Fastest scooter in our school. It's Andy and his Vespa. Andy and his Vespa. Fastest scooter in our school.